Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Die November- und Dezember-Maßnahmen gegen Corona, bislang hat das alles nicht viel gebracht. Die Hoffnung auf die Wirkung des Lockdowns ist offenbar trügerisch. Bayern verschärft, Sachsen verschärft. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wer in Deutschland dann noch folgt. So bleibt vor allem die Hoffnung auf den Impfstoff. Und ausgerechnet das schwer Corona-geplagte Großbritannien geht nun damit voran, mit der ersten Impfung einer 90-jährigen Dame. Wir berichten darüber gleich ausführlich aus London. Das haben wir noch in der kommenden halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Corona macht es möglich oder macht es nötig, sagt jedenfalls Olaf Scholz. Der Finanzminister präsentiert im Bundestag eine Rekordverschuldung. Und der Gebührenstreit in Magdeburg. Die CDU bleibt hart und damit lehnt die Koalition höhere Rundfunkbeiträge ab. ARD, ZDF und Deutschlandradio wollen nun in Karlsruhe klagen, WDR-Intendant Tamburo.
Klar ist, es gibt keine Mehrheit und damit sind wir in der Zwangslage. Wir müssen vor das Verfassungsgericht gehen, denn es geht um ein verfassungsrechtlich geschütztes Verfahren, das von unabhängigen Experten ermittelt wird.
Sagt heute Nachmittag Tamburo, der Intendant des WDR. Beginnen wir in Großbritannien. Wer hat alles an Vorwürfen, an Attacken, an Angriffen, was hat er einstecken müssen und verkraften müssen? Boris Johnson, wegen seiner Corona-Politik oder, um die Kritiker zu zitieren, wegen seiner Nicht-Corona-Politik. Jetzt könnte sich das Blatt wenden zugunsten des britischen Premiers, denn auf der Insel wird seit heute gegen Corona geimpft. Die erste Injektion, die immun gegen das Virus machen soll, wird mit einem Piekser in die Schulter der betagten Lady Margaret Keenan verabreicht. Christine Heuer berichtet.
V-Day im Vereinigten Königreich. V wie Vaccine, V wie Victory, Impfstoff und Sieg. Die Briten feiern überschwänglich den Tag, an dem sie als Erste in der Welt mit dem Impfen gegen Covid-19 begonnen haben. Startschuss war um 7.31 Uhr morgens in einem Krankenhaus in Coventry. Die Fotoapparate klicken, die Mikros sind aufgestellt, die Kameras laufen. Spot auf die erste Patientin. Nächste Woche wird Margaret Keenan 91 Jahre alt. Die Spritze mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff nennt sie das beste verfrühte Geburtstagsgeschenk. Sie freue sich schon darauf, bald wieder Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Und die Impfung selbst? Wie fühlt sich das an, will ein Reporter wissen.
Wonderful, really? This is for a good cause. I'm so pleased I had it done.
Was rät Keenan all den anderen Briten?
I say go for it. Go for it because it's free.
Ich rate, macht es. Macht es einfach. Es ist umsonst und es ist das Beste, was je passiert ist. Also macht es. Wenn ich es tun kann, dann könnt ihr es auch.
Please go for it. If I can do it, well. So can you.
Aber viele Briten gucken skeptisch auf die Corona-Impfung. Regierung und Wissenschaft bereitet das Sorge. Nur wenn viele, möglichst alle, sich impfen lassen, kann die Pandemie besiegt werden. Margaret Keenan live beim Impfen zu zeigen, soll für die Sache werben. Prominente kündigen öffentlich an, ihrem Vorbild zu folgen. Sogar die Queen und Prinz Philip machen damit. Vor ihnen allen ist aber erstmal der zweite Patient dran. Man muss ihn erwähnen, denn der 81-Jährige heißt William Shakespeare. Er stammt sogar aus derselben Grafschaft wie der wohl englischste aller englischen Dichter. Im Frühstücksfernsehen bringt dieser Zufall den Gesundheitsminister fast zum Weinen. Man weiß nicht recht, ob er Tränen lachen will oder eher gerührt ist. Vielleicht möchte Matt Hancock auch nur seiner Erleichterung Ausdruck verleihen.
You're quite emotional about that.
Well, it's been such a tough year for so many people, and there's William Shakespeare putting it so simply for everybody that, you know, we can get on with our lives.
Mit dem Leben weitermachen, das wollen alle, auch in Großbritannien, am liebsten sofort. Aber die Sache hat einen Haken, so schnell wird es nicht gehen. London hat bei BioNTech Pfizer 40 Millionen Impfdosen bestellt, aber es sind erst 800.000 im Land und die reichen, weil die Impfung wiederholt werden muss, nur für 400.000 Patienten. Zuerst sind die über 80-Jährigen dran und Beschäftigte im Gesundheitswesen. Der verfügbare Impfstoff ist zudem kompliziert. Er muss stark gekühlt sein und kann deshalb zunächst nur in Krankenhäusern gespritzt werden. Einfacher wird es erst, wenn mehr und andere Impfstoffe dazukommen, die auch in Hausarztpraxen verabreicht werden können, und zwar jedem, der sie will. Vor dem Sommer wird das Land auf keinen Fall durchgeimpft sein. Boris Johnson ruft deshalb bei aller Freude zu Geduld auf und dazu, die Abstandsregeln weiterhin strikt einzuhalten.
It's amazing to see the vaccine coming out. It's amazing to see this tremendous shot in the arm for the entire nation. But we can't afford to relax now.
Shot in the arm. Boris Johnson liebt Wortspiele. Shot ist die Impfung, Shot in the arm bedeutet Motivationsschub. Beides haben die Briten heute bekommen.
Eindrücke von Christine Heuer. Wann in Deutschland die ersten Impfnadeln gesetzt werden, das ist noch völlig offen. Noch hat die EU ja keinen Impfstoff dafür freigegeben. Zudem wird vielstimmig auf die logistischen Schwierigkeiten hingewiesen. Aber vielleicht klappt das ja noch bis zum Ende des Jahres. Denn der Lockdown klappt nicht. Der erwünschte Effekt einer drastischen Reduzierung der Neuinfektionen jedenfalls ist gescheitert. Nicht nur Jens Spahn will die Maßnahmen noch einmal verschärfen. Auch führende Wissenschaftler machen sich noch einmal ausdrücklich und nachdrücklich dafür stark. Mehr dazu von Johannes Kuhn.
Es ist ein zweistufiger Lockdown, den die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert. Denn die bisherigen Maßnahmen hätten die Kontakte nicht ausreichend reduziert, so der Epidemiologe Dirk Brockmann, der an der neuen Leopoldina-Stellungnahme mitgearbeitet hat.
Während der ersten Welle gab es in etwa eine 60-prozentige Kontaktreduktion. Und in der zweiten Welle war es nur 40%. Und das war zu wenig. Das hat zwar dazu geführt, dass wir aus dem exponentiellen Wachstum rausgegangen sind, aber dass die Kurve halt nicht gebrochen ist, also nicht viel runtergeht.
Um die Kontakte vor Weihnachten zu senken, soll zunächst ab kommendem Montag die Schulpflicht in ganz Deutschland ausgesetzt werden. Arbeit sollte, wo es geht, im Homeoffice stattfinden. In einer zweiten Stufe soll ab 24. Dezember ein harter Lockdown gelten, so die Forderung. Das heißt, von Weihnachten bis mindestens 10. Januar soll Deutschland Weihnachtsferien in den eigenen vier Wänden machen oder wenn möglich daheim arbeiten. Alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs, also Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken, sollen geschlossen bleiben. An Weihnachten sollen sich Verwandte oder Freunde nur in einem kleinen Kreis treffen, der auch über den gesamten Zeitraum unverändert bleiben sollte. Eine Absage an Besuchsmarathons. Ein harter, aber kurzer Lockdown. Sollten sich die Zahlen in den kommenden Tagen nicht ändern, sollte dies ins Auge gefasst werden, so Gesundheitsminister Jens Spahn bei Phoenix.
Im Zweifel lieber härtere Maßnahmen, einen kürzeren Zeitraum, aber dafür eben auch welche, die wirklich helfen, als über so einen langen Zeitraum so eine Seitwärtsbewegung mit wahnsinnig viel Ermüdung, wo viele dann irgendwann auch sagen, muss das jetzt eigentlich noch so lange weitergehen? Und deswegen ist dieser Ansatz kurz, umfassender, um wirklich einen Unterschied zu machen, wahrscheinlich der erfolgreichere.
Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Maßnahmen nachschärfen möchte, ist kein Geheimnis. Sie drängt auf eine weitere Bund-Länder-Schalte noch vor Weihnachten. Diese gilt inzwischen als wahrscheinlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betont bereits, wenn sich Bund und Länder auf einen bundesweiten harten Lockdown einigen, wäre Bayern dabei.
Wir müssen eine konsequente Steuerung haben, gerade zwischen Weihnachten und dem 10. Januar. Allerdings brauchen wir Unterstützung für den Handel, begleitende Maßnahmen und, meine Damen und Herren, auch einheitliche Regelungen für Deutschland.
So Söder in seiner Grundsatzrede im Bayerischen Landtag. Anderswo ist die Skepsis größer. Die Länder hätten eigentlich genug Werkzeuge, betont Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther. Er sagte am Mittag im ZDF:
Wir haben von unserer Seite aus nicht darauf gedrängt, eine erneute Besprechung zu machen. Aber wenn der Wunsch da ist, und ich kann das verstehen, weil die Lage in anderen Ländern deutlich dramatischer ist als bei uns in Schleswig-Holstein, dann stehen wir natürlich für ein solches Treffen zur Verfügung. Aber ich warne vor Schnellschüssen.
Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Ich werde mich heute wegen dem Lockdown nicht festlegen, weil das ist uns sozusagen jetzt auch über die ganzen Institute und das Begehr gestern vom Kanzleramt eigentlich so zugeflogen gekommen. Es ist eine sehr weitgehende Maßnahme und ich finde, die muss man auch gut überlegen.
Rheinland-Pfalz kündigte heute wie Sachsen-Anhalt an, dass es über Silvester keine Kontaktlockerungen geben wird. Auch andere Bundesländer schärften heute nach. Thüringen wird die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten nicht lockern. Mecklenburg-Vorpommern erweitert die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze. Nach den Weihnachtsferien soll ab der 7. Klasse zunächst nur noch digital unterrichtet werden. Hessen ordnet für Hotspot-Gebiete nächtliche Ausgangssperren und ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen an. Baden-Württemberg führt ein flächendeckendes Freiluft-Alkoholverbot ein und beschloss auch, hartnäckige und wiederholte Corona-Quarantäne-Verweigerer künftig in Krankenhäuser zwangseinweisen zu lassen. Und mit Sachsen kündigte das erste Bundesland aufgrund der hohen Infektionszahlen einen harten Lockdown ab kommenden Montag an.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Bayern, das haben wir gerade gehört, ist wie so oft vorangegangen mit weiteren schärferen Anti-Corona-Maßnahmen. Und auch diesmal ist das wieder so. Der Markus Söder ist nach wie vor mit sehr hohen Inzidenzzahlen konfrontiert. Und das ist auch die Tendenz, wie wir gerade festgestellt haben, in Sachsen. Im Herbst noch relativ moderat betroffen, schießen vor allem im Osten des Freistaates die Zahlen nach oben. Die Landesregierung hat jetzt die Reißleine gezogen. Alexander Moritz.
Weihnachtsgeschenke gibt es ab nächster Woche nur noch online. Alle nicht notwendigen Geschäfte müssen wieder schließen, Kitas ebenso, Schulunterricht soll nur noch online stattfinden, bis mindestens Anfang Januar. Am Lockdown führt in Sachsen angesichts weiter steigender Ansteckungszahlen kein Weg mehr vorbei. Das musste Ministerpräsident Michael Kretschmer heute nach langem Zögern eingestehen.
15 Kilometer um den eigenen Wohnort soll man sich aufhalten. Und das auch nur im Freien, wenn es sein muss, also zum Einkaufen des Grundbedarfs oder um mal an die frische Luft zu gehen und Sport zu machen. Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen. Das bedeutet weniger Bewegungen.
Seit vergangener Woche gelten bereits Ausgangsbeschränkungen in weiten Teilen Sachsens. Das Problem, bisher gab es viele Ausnahmen, die auch rege genutzt wurden. Das Weihnachtsshopping lief weiter. Und gerade die am schwersten betroffenen Regionen in Ostsachsen rund um Görlitz oder Bautzen und dem Erzgebirge gelten als Hochburgen der Corona-Skeptiker. Mit der heute verkündeten Verschärfung möchte die sächsische Regierung ein klares Signal zum Schutz von Risikogruppen setzen, so Wirtschaftsminister Martin Dulich.
Es kann nicht sein, dass in den Regionen, wo die größte Ablehnung von Maßnahmen vorhanden ist, die höchsten Infektionszahlen sind. Da gibt es doch wohl einen Zusammenhang. Und von daher geht es hier wirklich um die Frage von Vernunft und Unvernunft. Und Sachsen muss wieder das Land der Vernunft werden.
Die Maskenpflicht gilt nun überall im öffentlichen Raum. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Besuche in Altenheimen sind nur noch nach vorherigem Schnelltest möglich. An Silvester gibt es keine Lockerung. Nur über Weihnachten sind Feiern mit 10 Personen erlaubt. Auch an den Grenzen soll wieder mehr kontrolliert werden. Einkaufstouren nach Polen oder Tschechien waren zwar schon verboten, wegen der Pendler- und grenzüberschreitenden Familienbeziehungen gibt es aber keine festen Sperren wie im Frühjahr. Die hohen Corona-Zahlen in den Nachbarländern gelten als ein Grund dafür, warum sich das Virus in Sachsen so stark ausbreiten konnte. Mit 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen breitet sich die Pandemie in Sachsen mit Abstand am schnellsten aus. Der Wert liegt doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Die Krankenhäuser warnen seit Wochen vor drohender Überlastung. Bisher können Beatmungspatienten aus den besonders betroffenen Regionen in die Universitätskliniken Leipzig, Dresden und Chemnitz verlegt werden. Doch einzelne Krankenhäuser konnten zwischenzeitlich nur noch absolute Notfälle aufnehmen. Teilweise muss mit Covid-19 infiziertes Pflegepersonal weiterarbeiten, wenn es symptomfrei ist, um die Versorgung zu sichern. Der Einzelhandel befürchtet wegen der Schließungen fast aller Geschäfte kurz vor Weihnachten harte Einbußen. Wirtschaftsverbände pochen darauf, dass vom Bund versprochene Ausfallzahlungen für Fixkosten auch geleistet werden.
Wir erwarten von der Bundesregierung jetzt, weil es nicht nur Sachsen betrifft, diese Regelung auch auf den Monat Januar zu erweitern.
So Sachsens Wirtschaftsminister. Im Laufe der Woche soll der Landtag in Dresden zu den geplanten Verschärfungen Stellung nehmen. Bis Freitag soll die Verordnung dann offiziell von der Regierung verabschiedet werden.
Alexander Moritz, der Verzicht auf zahlreiche liebgewonnene Gewohnheiten fällt vielen zunehmend schwerer. In diesem anhaltenden Lockdown, Besuche im Theater, im Restaurant oder im Museum zum Beispiel, oder Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Turnhallen zu nutzen. Dabei könnten noch weitere einschränkende Maßnahmen dazukommen, wie unser Korrespondent in Sachsen das soeben geschildert hat. Und der Lockdown, das ist wohl die kostspieligste Maßnahme der jüngeren Wirtschaftsgeschichte hierzulande. Noch teurer als die große internationale Finanzkrise von 2008, 2009. Die aktuelle Neuverschuldung bricht alle Rekorde. Klaus Rehme.
Natürlich ging es um Zahlen, um Summen, um Soll und Haben in dieser Haushaltsdebatte, doch gleichzeitig war es ein Vorgeschmack auf die morgige Generalaussprache. Peter Böhringer, AfD, prognostizierte katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr und geißelte die Anti-Corona-Politik der Bundesregierung.
Die Rettung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft kann nur über das schnelle Ende des Lockdowns kommen, nicht über verfassungswidrige, massenhafte Bürgerrechtseinschränkungen, nicht über Corona-Steuererhöhungen, nicht über Massenquarantäne. Quarantänen und keinesfalls über unzureichend getestete Impfungen oder gar über eine faktische Impfpflicht, die wir kategorisch ablehnen.
Das war Beihilfe zur Masseninfektion, urteilte SPD-Haushaltsexperte Dennis Rohde. Wenig später kam Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf die Attacke der AfD zurück.
Es ist so, dass das, was Sie hier heute gesagt haben, jeden Tag in den Krankenhäusern dieser Republik widerlegt wird. Es ist eine große Katastrophe, was Sie hier tun, weil Sie den Bürgern und Bürgern dieses Landes etwas Falsches erzählen.
Ausgaben von über 1 Billion Euro und eine zusätzliche Verschuldung von 400 Milliarden für dieses und das kommende Jahr, addierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Christian Dürr. Er berief sich auf Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der Schulden als süßes Gift bezeichnet hatte.
Sie beklagen das süße Gift der Verschuldung. Dabei, liebe Kollegen, war dieses süße Gift in den vergangenen Wochen doch in Wahrheit Ihr Grundnahrungsmittel. Da fallen Wort und Handeln komplett auseinander und das ist nicht akzeptabel.
Wir zeigen, dass es besser geht, so Dürr.
Wir kommen mit unseren Änderungsvorschlägen mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden aus. Das ist kein Bundeshaushalt, Herr Finanzminister, Frau Bundeskanzlerin, das ist eine Farce.
Der Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg sprach für die Union. Er befeuerte den Streit zwischen Bund und Ländern über die finanzielle Lastenverteilung in der aktuellen Krise.
Es kann nicht so sein, dass wir beim Bund Kreditfinanzierungsquoten in diesem, im kommenden Jahr von rund 40% haben und bei den Ländern das deutlich im einstelligen Bereich ist. Deswegen sind auch Länder und Kommunen gefordert, ihren Beitrag und ihren Anteil zu leisten.
Rehberg verteidigte die Rekordverschuldung. Immerhin gehe es um die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Gleichzeitig pochte er auf eine schnelle Rückkehr zu Fiskaldisziplin und verteidigte die Schuldenbremse. Als verantwortlicher Minister sprach Olaf Scholz als sechster Redner. Er erinnerte an Prognosen unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist besser. Die Beschäftigung hat sich besser entwickelt, als das alle vorhergesehen haben. Deutschland hat mit seiner massiven fiskalischen Antwort dazu beigetragen, dass wir durch diese Krise auch ökonomisch und sozial kommen.
Auf die Frage, wie weiter nach Corona, sagte Scholz, man müsse vor allem für Wirtschaftswachstum sorgen. So könne man dann die Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung relativieren.
Informationen von Klaus Remme, Deutschlandfunk, 18 Uhr und 27. Auf die SPD ist Verlass, sagte jüngst noch einmal Norbert Walter Borjans. Doch es ist der Parteichef selbst, der eine Zusage seiner Parteifreunde jetzt plötzlich zurückgenommen hat. Nämlich die Zusage, die deutschen Soldaten mit Kampfdrohnen auszustatten. Die Union fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Frank Capellan.
Es ist das Thema der Linken in der SPD. Es dürfte im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Die Sozialdemokraten wollen sich als Friedenspartei etablieren. Die Ablehnung der Linkspartei gegenüber der NATO halten die Genossen für verantwortungslos. Die kürzlich von Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Aussicht gestellte deutliche Anhebung der Verteidigungsausgaben empfinden führende Sozialdemokraten hingegen als Anbiederung an die CDU. Da passt es ins Bild, wenn der SPD-Vorsitzende nun gegenüber der CDU-Verteidigungsministerin eine Kampfansage macht. Norbert Walter Borjans lehnt ein Ja zu bewaffneten Drohnen strikt ab. Zusammen mit großen Teilen der SPD-Mitgliedschaft und vielen anderen friedenspolitisch engagierten Gruppen halte ich die bisherige Debatte über bewaffnete Bundeswehrdrohnen nicht für ausreichend, erklärt der SPD-Chef gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Walter Borjans bezieht sich auf den Koalitionsvertrag. Erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung könne Schwarz-Rot entscheiden, heißt es da wörtlich. Während Annegret Kramp-Karrenbauer diese Debatte für abgeschlossen hält und unter strengen Vorgaben den Einsatz bewaffneter Drohnen erlauben möchte, tritt die SPD nun auf die Bremse. Allerdings ist die Partei in dieser Frage gespalten. Ich widerspreche meinem Parteivorsitzenden ungern, twittert der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu. Aber die hauchdünne Grenze ist die zwischen Selbstverteidigung und Mord. Diese müssten Soldaten immer erkennen können. Eine Entscheidung darüber lasse sich wohl kaum ausdiskutieren. Für Felgentreu steht fest, die Bundeswehr braucht die Drohnen zur Selbstverteidigung. Der Parteichef hingegen warnt vor dem Krieg per Joystick. Am Zuge ist nun der Finanzminister, Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat. Olaf Scholz hat eine Vorlage auf dem Tisch. müsste die ersten 25 Millionen Euro bewilligen, um die Beschaffung der Drohnen in Gang zu bringen. An ihm liegt es nun ganz praktisch, die Auseinandersetzung mit CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in einer wichtigen verteidigungspolitischen Frage zu suchen.
Ein Beitrag von Frank Capellan. Zwist in der Koalition in Magdeburg. Ein Streit zwischen CDU, SPD und Grünen über die Erhöhung der Rundfunkgebühren. Wohl auch ein Machtkampf innerhalb der CDU, den der Ministerpräsident erst einmal für sich entschieden hat. Und nun hat Rainer Haseloff klargestellt, die Koalition insgesamt bleibt bei ihrem Nein zu höheren Beiträgen für die öffentlich-rechtlichen Medien. ARD, ZDF und Deutschlandradio wollen nun klagen über die Entscheidung in Sachsen-Anhalt. Niklas Ottersbach.
Aus und vorbei. Der Medienstaatsvertrag scheitert an Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat heute die Regierungsvorlage zurückgezogen. Das heißt, es wird keine Abstimmung im Landtag über die 86 Cent Beitragserhöhung geben. Also auch kein Szenario, das da lautet, eine CDU, die zusammen mit der AfD abstimmt. Die Kenia-Koalition ist gerettet auf Kosten der Beitragserhöhung. Ein vertretbarer Preis, sagt Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU.
Es gibt keine Mehrheit für dieses Gesetz. Und dann kann ich als Ministerpräsident durchaus in Abwägung auch mit der Koalition darüber entscheiden, ob wir das sozusagen zur Problematik werden lassen für ein Land, was jetzt dringend eine Handlungsfähigkeit und Stabilität benötigt.
Damit steht auch fest, das komplette Verfahren wird nächstes Jahr neu aufgerollt. Denn außer in Sachsen-Anhalt sind alle anderen Bundesländer für die Beitragserhöhung. Aber es braucht eben eine 16:0 Entscheidung. Für den Fall, dass die 86-Cent-Frage jetzt vor Gericht landet, entgegnet Rainer Haseloff, er habe von Anfang an transparent gemacht, dass es in Magdeburg keine Mehrheit dafür gibt. Zwar hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident im Juni den Medienstaatsvertrag unterschrieben, aber eben mit der Protokollnotiz, er habe im Landtag dafür keine Mehrheit. Klar ist aber auch, Rainer Haseloff überlässt es nicht seiner Fraktion, Nein zu sagen, sondern er legt sein ganzes politisches Gewicht in diese Entscheidung, um in allerletzter Konsequenz eine Abstimmung seiner Fraktion mit der AfD zu verhindern. Der Preis ist vor allem für SPD und Grüne hoch. Beide sagen, unter normalen Umständen hätten sie die Koalition verlassen. Aber es sei nun mal Pandemie, da könne man das Land ein halbes Jahr vor den nächsten Landtagswahlen nicht unregierbar hinterlassen. Es war am Ende das kleinere Übel, sagt Andreas Schmidt, Landesvorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt.
Der Ministerpräsident hat damit aber gleichwohl auch der CDU-Fraktion die Möglichkeit genommen, die Fackel in die Koalition zu werfen und die zu verbrennen, weil nun eben auch die gemeinsame Abstimmung mit der AfD nicht mehr möglich ist. Wir werden mit dem Feuerlöscher in der Hand bereitstehen und schauen, dass diese Koalition in dem letzten halben Jahr, das sie vor sich hat, nicht verbrennt.
Und noch etwas ist für die SPD klar. Die Enttäuschung sitzt tief, dass die Bundes-CDU in Berlin die Sache hier so hat laufen lassen in Magdeburg. Eine gerettete Kenia-Koalition, zufriedene CDU-Abgeordnete, die sich durchgesetzt haben und zwei einigermaßen zerknirschte Koalitionspartner. Das ist die Bilanz der Rundfunkfrage in Sachsen-Anhalt. Richtig in Partylaune ist aktuell vor allem die AfD. Sie konnte zwar nicht mit abstimmen, hat aber auch so ihren Willen bekommen. Und worüber sich AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner besonders freut, die CDU und AfD rücken aus seiner Sicht zusammen. Man versteht sich, zumindest auf persönlicher Ebene.
Es gibt diese Verbindung hier mit der CDU. Es gibt wahrscheinlich die besten Verbindungen in diesem Landesparlament bundesweit, davon würde ich sprechen, weil wir eben immer von Anfang an auch mit den Abgeordneten der CDU ein gutes Verhältnis gepflegt haben. Und ich finde, das sollte man auch so machen. Egal wie man politisch tickt, sollte man mit den Leuten vernünftig umgehen.
Und wie geht es weiter? Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio, sie werden vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Ein absehbares Szenario, sagt die Linke in Magdeburg. Für sie ist klar, Sachsen-Anhalt habe sich mit dem heutigen Tage in ganz Deutschland blamiert.
Niklas Ottersbach berichtete, Polen und Ungarn gegen den Rest Europas, gegen den Rest der Europäischen Union. Die heftige Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit. Warschau hat nun signalisiert, dass die polnische Regierung ihre Blockadehaltung in der Haushaltsfrage nicht aufgeben wird. Einzelheiten von Peter Kapern.
Das Ultimatum ist abgelaufen. Die Verhandlungen gehen trotzdem weiter. Das bestätigte Staatsminister Michael Roth nach den Beratungen mit den Europaministern der anderen Mitgliedstaaten.
Wir stehen in einer entscheidenden Woche, die uns allen etwas abverlangt. Wir bemühen uns hinter den Kulissen um eine Lösung, die von allen 27 Mitgliedstaaten getragen wird.
Gestern hatte es so ausgesehen, als würde die deutsche Ratspräsidentschaft die Geduld mit Polen und Ungarn verlieren. Da hatte ein hoher EU-Diplomat von den Regierungen in Budapest und Warschau bis zum heutigen Dienstag ein Signal verlangt, dass sie von ihrer Blockade der Finanzbeschlüsse vom vergangenen Juli abrücken. Andernfalls müsse man sich Plan B zuwenden. Eine Ankündigung, die heute auch Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, wiederholte.
Poland und Hungary are in a way isolated.
Polen und Ungarn seien vollständig isoliert. Und natürlich sei es das Ziel der EVP, Europa zusammenzuhalten. Aber wenn jemand wirklich die Zukunft Europas blockiere, dann müssen auch wir die Idee eines Plans B unterstützen, so Weber weiter.
Then we have to also support the idea of a Plan B.
Plan A, das ist das Paket jener Beschlüsse, die die finanzielle Grundlage der Europäischen Union für die nächsten Jahre gestalten sollen. Ein 7-Jahres-Haushalt im Umfang von 1,1 Billionen Euro, ein Wiederaufbaufonds im Umfang von 750 Milliarden und ein Rechtsstaatsmechanismus, der die Auszahlung von EU-Geldern an rechtsstaatliche Kriterien koppelt. Und genau diese Koppelung lehnen Polen und Ungarn ab. Den Rechtsstaatsmechanismus können sie nicht verhindern. Ihn zu verabschieden reicht eine qualifizierte Mehrheit, die es sowohl im Europaparlament als auch unter den Mitgliedstaaten gibt. Also haben sie ihr Veto gegen die beiden Finanzpakete eingelegt, für die es Einstimmigkeit braucht. Gestern, nachdem in Brüssel das Ultimatum formuliert worden war, hatte es noch einmal Beratungen der beiden Ministerpräsidenten Morawiecki und Orbán gegeben. Ergebnis: Polen und Ungarn bleiben bei ihrem Veto. Doch die deutsche Ratspräsidentschaft versucht, weiter zu vermitteln, obwohl ihr Spielraum gering ist. Allen Beteiligten sei klar,
dass der Text des Rechtsstaatsmechanismus nicht noch einmal aufgemacht werden darf, dass es auch heute noch einmal im Rat von einigen Delegationen so hervorgehoben worden.
So Michael Roth am Nachmittag. Nun ist also absehbar, dass der Streit mit Polen und Ungarn um die Rechtsstaatsprinzipien den EU-Gipfel beschäftigen wird, der am Donnerstag beginnt. Auch dort wird es nicht leicht, die beiden Mitgliedstaaten zum Einlenken zu bewegen. In Polen macht bereits die Parole Veto oder Tod die Runde. Und Viktor Orbán ist bereit, in seiner eigenen Parteienfamilie im Kampf für sein Veto verbrannte Erde zu hinterlassen. Seinem Parteifreund Manfred Weber warf er wörtlich Eseleien vor. Andere Fidesz-Politiker sprachen sogar von Gestapo-Methoden. Alles andere als ausgeschlossen also, dass die Europäische Union am Ende doch noch zu Plan B greift. Der besteht darin, die Finanzpakete ohne Polen und ohne Ungarn auf den Weg zu bringen. Mit dem Ergebnis, dass beide enorme finanzielle Einbußen hinnehmen müssten. Die beiden Länder würden allein aus dem Wiederaufbaufonds fast 30 Milliarden Euro erhalten. Die übrigen Mitgliedstaaten könnten hingegen ihre Wirtschaft nach der Corona-Krise mit dem Geld aus Brüssel wieder ankurbeln. Der Preis dafür wäre allerdings mutmaßlich eine tiefe Spaltung der Europäischen Union.
Ein Bericht von Peter Kapern. Blicken wir nach Moskau. Das Ganze firmiert unter dem Schlagwort Agentengesetz. Dabei will die russische Regierung den Druck auf zahlreiche Menschenrechtsorganisationen erhöhen. Und das Parlament assistiert dabei. Aus Russland, Sabine Adler.
Für politisch Engagierte außerhalb des Parlaments und der Regierung wird es sehr ungemütlich, sobald sie eine Unterstützung aus dem Ausland erhalten, egal ob finanziell, organisatorisch oder technisch. Denn dann werden sie als sogenannte ausländische Agenten geführt.
Jeder Staat muss seine Interessen schützen. Dem dient das Gesetz. Der Ehrliche fürchtet die Wahrheit nicht. Wenn es eine ausländische Finanzierung gibt, muss man das kundtun. Ob eine Organisation oder eine natürliche Person, sie müssen sich registrieren lassen und können dann weitermachen mit ihrer politischen Tätigkeit.
Was Adalbi Shragoshev, Vizefraktionschef der Regierungspartei Einheitliches Russland, so sachlich vorausschickt, trifft den Kern der Veränderung, ist eine enorme Verschärfung des Gesetzes. Sie beinhaltet, dass jetzt nicht mehr nur ohnehin registrierte Organisationen dieses Negativlabel bekommen können, sondern auch noch nicht angemeldete Vereinigungen und vor allem Einzelpersonen. Wer diesen Stempel ausländischer Agent bekommt, darf nicht bei Behörden oder im Staatsdienst beschäftigt werden. Er verliert de facto sein passives Wahlrecht, weil er bei jedem öffentlichen Auftritt erklären muss, dass er oder sie ein Inno-Agent, ein ausländischer Agent ist und somit kaum noch Wahlchancen hat.
Das neue Gesetz verpflichtet die Organisationen, jedes Quartal darzulegen, woher sie Geld bekommen und wofür sie es ausgeben.
Erklärt der Abgeordnete Sergei Mironow von Gerechtes Russland. Kontakt zum Ausland, so der Tenor des Pakets, ist nicht im Interesse Russlands. Was nicht für alle ausländischen Kontakte gilt. Denn die Duma hatte zwei AfD-Bundestagsabgeordnete nach Moskau eingeladen, den AfD-Chef Tino Chrupalla und den außenpolitischen Sprecher Hampel. Außenminister Sergej Lavrov empfing sie zuvor zum Mittagessen.
Über das Agentengesetz in Russland, Sabine Adler, das war es in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.